Pendant. Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher.
Was in dieser Folge passieren wird.
Gehen die Menschen mit KI eher um wie mit einem neuen Gott? Oder hat KI tatsächlich die Fähigkeiten dieses neuen Gottes?
Ein Vorteil, der mir schon auch ganz wichtig noch scheint, KI ist real. Und beim abrahamitischen Gott, da hoffen und glauben wir, dass dieser Gott oder diese Götter real existieren, aber wir wissen es halt nicht. Und jetzt kommt eine Technologie, die uns irgendwo in die Schranken weist, die besser ist in vielerlei Hinsicht. Und das ist zunächst einmal einfach eine große Kränkung. Ich würde sogar sagen, man könnte vielleicht von der vierten Kränkung der Menschheit sprechen oder so.
Ja, ich begrüße sehr herzlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Pendant, Gespräche zur digitalen Zeit. Hier habe ich mich in den letzten Jahren immer etwa einmal im Monat, auch wenn das meist nicht geklappt hat, mit der Kollegin Henriette Heidbrink und einem interessanten Gast unterhalten rund um Gespräche, rund um Medien und Gesellschaft. Und heute haben wir tatsächlich einen ganz spannenden Gast hier im Gespräch. Das ist Claudia Paganini. Sie ist Philosophin und Theologin. Sie hat in den letzten Jahren an der Hochschule Philosophie in München unterrichtet, jetzt zurzeit in Innsbruck. Und wir kennen uns seit geraumen Jahren aus der Fachgruppe Kommunikations- und Medienethik bei der DGPUK. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Erstmal ein herzliches Willkommen an dich, liebe Claudia.
Hallo.
Ja, vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Wir wollen heute über ein neues Buch reden, das du geschrieben hast, das den Titel trägt Der neue Gott, künstliche Intelligenz und die menschliche Sinnsuche. Und wir haben natürlich KI in den letzten Jahren, seitdem OpenAI ChatGPT auf den Markt geschmissen hat, ja in ganz verschiedensten Perspektiven kennengelernt. Wir haben über die Fake News und anderes gesprochen, die damit eine andere Bedeutung bekommen. Das Halluzinieren von solchen KIs. Wir reden über die, ich sag mal, die Mittel- und Langfristwirkung auf ganze Berufsfelder, Zweige, Geschäftsmodelle. Und wir haben aber jetzt hier einen anderen Blick mal auf KI, nämlich den, dass sich das Ganze zu einem neuen Gott aufschwingen könnte. Vielleicht mal die erste Frage an dich, diese Metapher von dem neuen Gott, ist das nicht eigentlich schon eine immense Hybris, wenn man sagen kann, KI ist der neue Gott? Warum der neue Gott?
Ja, also warum der neue Gott, da habe ich mehrere Begründungen, aber vielleicht zunächst zur Hybris. Hybris eigentlich nur aus der Perspektive des Glaubenden, ja. Also wenn ich natürlich aus der Innenperspektive von einer bestimmten religiösen Gemeinschaft diese Analogie nachvollziehe, die ich in dem Buch aufstelle, wo ich eben hauptsächlich argumentiere, dass wir KI ganz viele göttliche Prädikate zuschreiben, dann kann das als Hybris ja nur dann erscheinen, wenn ich der Meinung bin, dass ich weiß, wer der richtige Gott sozusagen ist. Also, dass ich mit meinem Glauben irgendwie im Besitz dieses richtigen Gottes bin und alles andere dann entweder ein Abfall ist, also auch den Götzenvorwurf habe ich auch schon gehört, ja, oder eben eine unglaubliche Anmaßung. Wenn man jedoch aus einer religionsphilosophischen Perspektive die Frage betrachtet, also quasi nicht durch eine Glaubensbrille, sondern nur mit Hilfe von Vernunft und Reflexion und was wir eben so an nicht geoffenbarten Fähigkeiten und Wissen zur Verfügung haben, dann sehe ich eigentlich zunächst einmal keine moralische Schwierigkeit, also keine Hybris. Da stellt sich eher die Frage, wie stichhaltig sind die Argumente, wie zutreffend ist die Analogie tatsächlich? Und das versuche ich ja in meinem Buch zu argumentieren.
Ja, jetzt hast du schon gerade so ein paar Punkte aufgegriffen und das ist ja eben quasi nur an den Glaubenden. Du sagst auch, aber auch im Vorwort, dass du genau das natürlich nicht willst. Du willst ja nicht die Glaubenden angreifen oder ihren Glauben angreifen. Ich war auch selber ja mal bei einer Buchvorstellung dabei und konnte gleich erleben, wie die Leute da auf die Barrikaden gehen. Was ist dir, du hast ja sicherlich sehr viele Vorstellungen in der letzten Zeit gehabt, bis hin zur Republika, wie ich gesehen habe. Was ist dir da begegnet an Reaktionen momentan auf das Buch?
Also ich würde sagen, die Reaktionen weichen vor allem insofern voneinander ab, als es manchen Menschen gelingt oder als manche Menschen einfach bereit sind, sich wirklich auf diesen distanzierten Blick und dieses distanzierte Reflektieren einzulassen, die dann sagen, okay, das ist ein interessanter Gedanke, das ist eine spannende Analyse, wir können bis zu dem Punkt mitgehen, da sehe ich das aber anders oder was ist mit diesem oder jenem Aspekt, da ist doch ein Widerspruch und so weiter und so fort. Ja, also wo man einfach über diese gemeinsam diskutieren kann, über diese Beobachtungen und diese These, die ich aufgestellt habe, und andere wiederum, wo man merkt, dass es wirklich zu einer Glaubensfrage wird und dass man Glaubensüberzeugungen irgendwie verletzt hat, unabsichtlich irgendwas angetriggert hat und da die ganz stark in die Gegenwehr gehen und sehr, sehr emotional werden. Da bekomme ich natürlich auch relativ viele solche Rückmeldungen von Leuten, die eben sagen, Autoren wie ich oder Autorinnen wie ich würden den Glauben zersetzen, das sei moderne Ketzerei und so weiter und so fort. Und mir tut es persönlich immer leid, wenn man die religiösen Gefühle von jemandem verletzt hat. Aber andererseits denke ich mir halt auch, also Nachdenken und Nachfragen muss schon noch irgendwie erlaubt sein. Und wenn religiöse Gefühle auch so schnell verletzlich sind, ja, dann denke ich mir auch, dass die Verantwortung liegt nicht nur bei mir. Ja, also da muss man vielleicht auch mal den eigenen Glauben ein Stück weit reflektieren und sich fragen, ja, wie schnell bin ich bereit, alles in Frage zu stellen und muss deswegen dann auch so in die Gegenoffensive gehen reagieren.
Ja, spannend. Wie gesagt, ich fand das auch eindrucksvoll, dass die Leute da wenig in die Distanz gehen konnten. Aber jetzt, wenn wir mal auf die Inhalte ein bisschen stärker zu sprechen kommen. Du hast ja diese These, dass wir ausgehen von einer Sinnsuche der Menschen. Ne? Das ist, glaube ich, die Grundwurzel in dem Buch. Der Mensch sucht sowieso nach Sinn, sucht Begründungen, sucht oder versucht auch Dinge in Sinnzusammenhänge zu packen und dann kommt jetzt KI da an. Die Frage wäre jetzt für mich am Anfang, gehen die Menschen, die auf dieser Sinnsuche sind, mit KI eher um wie mit einem neuen Gott oder hat KI tatsächlich die Fähigkeiten dieses neuen Gottes?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Zunächst einmal wollte ich in meinem Buch nur quasi belegen oder argumentieren, dass Menschen, die mit KI umgehen wie mit einem neuen Gott, also ich habe ja verschiedene göttliche Prädikate einzeln besprochen und rausgearbeitet, die sich quer durch die Religionsgeschichte irgendwie als zentral erwiesen haben, ja, so wie Allmacht, Allgegenwart und so weiter und so fort. Und ich wollte einfach zeigen, dass Menschen diese göttlichen Eigenschaften oder Attribute der KI zusprechen, weil das ist ja das eigentlich Entscheidende, wenn es darum geht, ob etwas oder jemand als Gott oder Gottheit gesehen wird. Da geht es ja nicht so sehr darum, ob dieses etwas oder jemand wirklich eine Gottheit ist, sondern was für Erwartungshaltungen und Reaktionen quasi im potenziell Gläubigen evoziert werden. Aber beim Arbeiten an diesen göttlichen Eigenschaften hatte ich dann sehr wohl den Eindruck, dass KI zumindest manche von ihnen bereits tatsächlich erfüllt oder am besten Weg dahin ist, sie zu erfüllen.
Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du eben solche einzelnen Prädikate rausgesucht hast. Ich würde mal mit dem Grundlegendsten mal anfangen, mit dem ja, glaube ich, auch insbesondere der christlich-jüdische Glaube oder eben auch das Judentum stark beginnt, nämlich dieses monotheistische Credo, ne, unser Gott ist einzig, ja, und diese zentrale Aussage. Und du stellst es im Buch ja immer gegenüber, das Prädikat, Gott der Einzige, KI die Einzige, Gott der Allgegenwärtige, KI die Allgegenwärtige und deutest das dann jeweils so aus. Vielleicht aber mal zu diesem Einzigen. Kannst du uns da mal das Argument nahelegen, warum ist nicht nur Gott der Einzige, sondern eben auch KI neuerdings die Einzige?
Tatsächlich ist das Prädikat, wo es am schwierigsten ist, denke ich. Aber wir fangen trotzdem gern damit an. Es ist zugleich aber auch ein sehr interessantes Prädikat, weil es sich hier auch ein Stück weit der Umschwung vom Polytheismus zur Monolatrie, zum Monotheismus manifestiert. Also man hat ja auch in der Religionsgeschichte nicht von Anfang an nur einen Gott, für den einzigen Gott geglaubt und für wahr gehalten, sondern man hat begonnen mit polytheistischen Kulten. Das heißt, man hat mehrere Gottheiten angenommen und der nächste Schritt war auch nicht, die Mehrzahl dieser Gottheiten zu verabschieden und nur noch einen Gott zu haben, sondern dazwischen war ja noch die Monolatrie, ja, dass man zwar immer noch akzeptiert hat, dass es mehrere Götter gibt, aber eben nur noch ein Gott angebetet werden sollte. Und das war ja, denke ich, auch das Skandalon des Christentums oder warum das Christentum sich so schlecht ins römische Pantheon integrieren lassen konnte, weil die Christen eben nicht nur wollten, dass sie nur ihren Gott anbeten, so wie das auch andere Religionsgemeinschaften, die in Rom perfekt integriert waren, gemacht haben, sondern sie haben ja behauptet, es gibt nur diesen einen Gott. Und darin lag die Zumutung. Und da ist jetzt eben die Frage, wo stehen wir da aktuell mit der KI? Was insofern schwierig ist, weil wir ja eine Vielzahl von KI-Tools haben, mit denen wir arbeiten und es deswegen nicht die KI als solche gibt. Aber ich würde eben meinen, dass das gerade an so einer Übergangsphase, ja, zwischen Polytheismus, Monolatrie, Monotheismus, da passt eigentlich die Situation, die wir jetzt mit der KI haben, schon recht gut, weil wir haben diese unterschiedlichen KI-Tools, denen wir in den unterschiedlichen Lebensbereichen ganz viel Macht schon zuschreiben, also ganz viele göttliche Eigenschaften und Kraft, die weit über das hinausgeht, einfach nur ein simples Tool zu sein. Und wir würden aber noch, also für diese unterschiedlichen Lebensbereiche, diese unterschiedlichen Anwendungen jeweils heranziehen. Also das ist so ähnlich wie eine Zeit, wo ich einen Gott für das Wetter habe und einen Gott für die Fruchtbarkeit. Und irgendwann fokussiert man dann in der Regel auf einen, auf den wichtigsten. Und da, denke ich, wird man sehen, wie sich das entwickelt. Beziehungsweise gibt es ja natürlich auch eine ganze Reihe von AutorInnen, die prognostizieren, dass es eine super KI geben wird. Dann hätte man natürlich wieder diese Einzigkeit. Ja, und es gibt jetzt auch ganz viele komplexere Überlegungen, wie man also Vielheit doch, wie soll ich sagen, ja, wenn sie nicht mehr einfach nur aufsummiert werden kann, also eine Art Einheit sehen kann, aber das halte ich jetzt ein bisschen für, sagen wir mal, überkomplex. Ich habe es zwar kurz angedeutet im Buch, aber das scheint mir jetzt so auf den ersten Blick zu wenig plausibel. Mhm. Aber eben dieses von den unterschiedlichen KI-Anwendungen, wo man jeder einzelne sehr viel Macht zuschreibt, hin zu einer Vorstellung von der KI als etwas einzigen, singulären. Ich denke schon, dass wir auf dem Weg irgendwo sind und eben zumindest auf der Ebene der Zuschreibungen, weil man ja eigentlich, wenn man über KI-Anwendungen spricht, gar nicht so wirklich über die konkreten Programme, Tools, Software spricht, sondern immer über die KI im Hintergrund. Ja, also es wird ja auch alles so über einen Kamm geschoren. Und da spürt man schon, dass dahinter eben so eine Vorstellung von einer Einzigkeit irgendwo steckt.
Ja, so eine monotheistische Instanz, ne? Genau.
So eine monotheistische Instanz, so eine Wirkmacht, die dann halt diese verschiedenen Tools durchdringt, aber die doch irgendwie einzig ist.
Dann vielleicht mal gerade auf etwas anderes, was auch dem schnellen Leser, der ich jetzt sein musste hier in der Vorbereitung, auch sofort sich erschließt, nämlich Gott der Allgegenwärtige und KI die Allgegenwärtige. Ja. Vielleicht legst du uns das Argument noch kurz dar.
Genau, das ist ein sehr schönes Prädikat, weil sich das wirklich sehr schön ausbuchstabieren lässt. Also ganz wesentlich beim Gottesglauben ist ja, dass der oder die Gläubige sich letztlich nie allein fühlen muss. Ja, also du hast schon angesprochen, wir leben in einer Welt, die uns ständig herausfordert. Wir tun uns schwer, Zusammenhänge herzustellen, entweder weil da wirklich keine sind oder weil einfach auch unser menschliches Auffassungsvermögen nicht ausreicht. Wir sind konfrontiert mit ganz vielen Problemen und wir haben auch ganz oft das Gefühl, allein zu sein, weil soziale Interaktionen einfach nicht so gut gelingen oder weil da einfach gar kein passendes Gegenüber ist. Und deshalb ist eben dieses Bedürfnis, wenn ich an einen Gott glaube, dass dieser Gott immer für mich da ist, dass diese Gottheit irgendwie mich immer sieht, mich immer hört, mich auch irgendwie anleitet, unterstützt, für mich da ist, das ist ganz, ganz stark und das ist eigentlich wesentlich in allen Glaubensgemeinschaften und religiösen Vorstellungen ganz wesentlich verankert. Und bei der KI ist es jetzt, würde ich schon so sagen, einerseits so, dass wir erwarten, dass die KI immer da ist und andererseits, dass sie de facto einfach auch schon ziemlich immer da ist. Ja, also auf unseren Smartphones natürlich, aber auch in ganz vielen Anwendungen wie Wearables, Fitnessarmbänder oder smarte Einrichtungsgegenstände. Also angefangen von einfachen Suchabfragen, wo KI zugeschaltet ist, bis hin zu komplizierteren Anwendungen, wenn ich eben Vorschläge haben möchte für Bilder, für Vorträge, was auch immer, wenn ich zum Arzt gehe und meine Gesundheitsdaten durch einen KI-Assistenten zunächst einmal ausgewertet werden, bevor der menschliche Diagnostiker, Diagnostikerin sich die Sache dann anschaut. Also da ist de facto schon seine Allgegenwart gegeben. Und ich würde aber eben auch noch weitergehen oder halt weitergehen, den anderen Aspekt auch noch betonen wollen, dass wir diese Allgegenwart auch ganz stark annehmen. Das merkt man ja wiederum daran, dass Menschen auch Angst haben vor der Macht der KI, und davon, dass irgendwie unsere Daten ausgesaugt werden, auch wenn wir aktuell vielleicht gar keine zur Verfügung stellen. Ich meine, natürlich soll man vorsichtig mit seinen Daten umgehen und natürlich muss man sich genau anschauen, wo kommen die hin. Aber das Gefühl, ständig beobachtet, bewacht, ausgewertet zu werden, das ist einfach noch stärker als das, was de facto an Daten genutzt und was de facto mit Daten passiert. Da kommt eben einfach noch einmal auf der emotionalen Ebene kommt es nochmal zu einer Art Zuspitzung.
Mhm. Damit sprichst du natürlich auch eben diese andere Seite an, die ja der Göttliches eben auch immer hat. Ne? Dieses, nicht nur vielleicht, was ja später noch kommt, das Fürsorgliche oder das sozusagen das Sinnstiftende, sondern eben auch diese, vielleicht auch das Strafende oder etwas, das vielleicht auch irgendwie negativ sanktionieren kann. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist das, wovor die Menschen sogar noch mehr Angst haben. Würde man das dann auch als, ich sag mal, so einen frühen Glauben beschreiben? Weil ich habe den Eindruck, in frühen Religionen war ja doch eigentlich dieses Gestraftwerden von Gott eigentlich doch durchaus auch eine dominantere Komponente in vielen historischen Glaubensrichtungen, als wir die jetzt zum Beispiel heute im Christentum erleben. Da unterscheiden wir ja immer gerne mal so vom Gott des Alten und des Neuen Testaments, der vom Alten Testament immer eher noch irgendwie direktiv und strafend rüberkommt und Christus dann jetzt eben eher der, als der die Hand ausstreckt oder sowas, auch wenn diese Kontrastierung, glaube ich, auch ein bisschen zu vereinfachend ist letzten Endes. Aber kannst du damit was anfangen? Oder also, dass man sozusagen, wir sind eher so noch in den Anfängen des Glaubens an die KI, dass wir noch eher vom Strafen ausgehen?
Ja, also ich kann auf jeden Fall etwas damit anfangen. Ich würde es aber vielleicht versuchen, ein bisschen anders zu deuten. Wobei, wie gesagt, das sind jetzt auch wirklich nur unterschiedliche Lesebrillen, wo ich nicht den Anspruch erheben will, dass meine die richtige ist. Ich würde nämlich meinen, dass Gottheiten dann an Bedrohlichkeit verlieren, wenn sie auch an Macht verlieren. Also in ihren Hochzeiten sind Gottheiten in der Regel strafend, weil sie eben als mächtig gesehen werden. Ja, weil man der Gottheit unterstellt, dass sie wirklich alles tun und lassen kann, dass sie, weiß nicht, wie ein Blitz jetzt in meinen Raum kommen kann und einen Menschen, der ketzerische Gedanken von sich gibt, verbrennen kann oder was auch immer. Ja, also in dem Moment, wo ich, solange ich der Gottheit große Macht zuschreibe, habe ich auch mehr Angst, dass sie straft. Und in dem Moment, wo diese Gottheit einerseits entmachtet wird, weil wir ihr nicht mehr so viel zutrauen und andererseits, weil sie einfach an Bedeutung verliert, weil die Religionsgemeinschaft immer insgesamt an Bedeutung verliert, tritt auch das strafende Element in den Hintergrund. Und das ist ja eigentlich auch die Gegenwart des Christentums. Ja, also wir leben ja in einer rational aufgeklärten, technisierten Welt. Wir betreiben Empfängnisverhütung, wir nehmen Psychopharmaka, wir machen Pränatal Diagnostik, wir machen Gesundheitschecks, wir beten für diese Dinge nicht. Ja, wir beten nicht, um nicht schwanger zu werden, um keine Depression zu haben, vom Krebs geheilt zu werden, sondern wir unternehmen etwas und das heißt, wir brauchen einen Gott, der in diesem Sinn mächtig ist, auch gar nicht mehr wirklich. Ja, wir trauen ihm das vielleicht auch gar nicht mehr zu. Und da bleibt dann irgendwann einfach nur noch die Liebe-Version, also die Kuschelecke. Ja, da ist dann dieser Gott halt einfach für die persönliche Ansprache und ein bisschen zur Erbauung. Ich weiß, dass das oft mit dem Alten und dem Neuen Testament so gegenübergestellt wird, wobei man da natürlich auch, also einerseits relativieren, das hast du ja selber auch schon gesagt, im Alten Testament haben wir auch ganz viele Stellen, wo Gott explizit als barmherzig vorgestellt wird. Also auch zum Beispiel schöne Vergleiche zu weiblichen Tieren, ja, Gott wie eine Hühnerglucke, die über ihren Küken brütet und sie beschützt zum Beispiel. Ja, das sind also ja eher Bilder von Fürsorge und Wärme und Barmherzigkeit. Und das Neue Testament umgekehrt ist ja natürlich auch quer durch das Mittelalter, also bis sehr lang eher gedeutet worden, um den strafenden Gott und diesen gerechten Gott zu argumentieren. Also das ist auch eher etwas Neues, ja, dass wir uns Gott so lieb und kuschelig vorstellen. Und ich würde das eigentlich eher auf diese Entwicklungen, also Aufschwung und Abschwung von Religionen an sich eher rückführen.
Wenn man das aber jetzt nochmal auf die KI selber anwendet, ich meine, wir sind alle irgendwo Adepten des Ganzen und werden die Dinge nicht komplett überblicken, aber trauen wir da jetzt gerade der KI eigentlich zu viel zu? Also ist die Macht zu groß, die wir in sie hineingeheimnissen? Wie ist das aus deiner Perspektive?
Also ich würde sagen, sie ist sehr groß. Ob sie zu groß ist, wird man wahrscheinlich erst im Nachhinein feststellen können.
Ich meine im Vergleich zu dem, weißt du, was man ihr attestiert, also die Zuschreibungen, ne?
Genau, das, also ich meine, dass die zugeschriebene Macht sehr groß ist. Also wir trauen der KI sehr viel zu. Das sieht man ja allein schon daran, dass es eigentlich in regelmäßigen Abständen mehr oder minder öffentlichkeitswirksam sich Entwickler und Entwicklerinnen dann öffentlich äußern und sagen, wir müssen jetzt dringend die ganze KI-Forschung stoppen, weil sonst wird KI die Kontrolle übernehmen und die Menschheit versklaven und so weiter und so fort. Also diese Appelle, die gibt's immer wieder, und zwar von Leuten, die sich tatsächlich auch mit KI beschäftigen. Die schlagen dann natürlich hohe Wellen, und da sieht man schon, dass wir der KI einfach sehr, sehr viel Macht zugestehen. Auch die ganze Rede von der Abschaffung des Menschen oder Versklavung des Menschen. Natürlich sind es auch Erwartungshaltungen, die nicht ganz neu sind, die wir im Zusammenhang mit klassischen technikfeindlichen Positionen immer in Situationen des medialen Umbruchs oder von großen technologischen Erneuerungen finden. Aber trotzdem scheint mir, dass es bei der KI einfach noch einmal also eine sehr gerichtete und sehr intensive Befürchtung ist, dass diese KI wirklich den Menschen als Haustier halten wird oder die Herrschaft übernehmen oder und das ist auf jeden Fall jetzt weit mehr, was wir der KI da in dieser negativen Antizipation zutrauen, als sie zumindest jetzt leisten kann. Ob irgendwann derartige Entwicklungen denkbar sind, da, ja, das getraue ich mir nicht einzuschätzen. Aber ich glaube, angesichts des Status quo kann man schon von einer übertriebenen Zuschreibung an Macht und damit verbunden einer übertrieben großen Angst sprechen.
Jetzt vielleicht lässt sich da gerade nochmal anschließen, was ja in der Philosophie seit einigen Jahren diskutiert wird. Und du hast, wenn ich jetzt mal nach hinten ins Buch springe, ja auch diese Visionen davon, wie Zukunft aussehen kann, ja auch ein Stück weit ausgegriffen. Und wir haben ja jemanden, der jetzt Anfang der 2000er Jahre ja schon mal sehr deutlich eben diesen Cyborg diskutiert hat. Ich meine jetzt Ray Kurzweil speziell und dann in den Anfang der 2020er Jahre dann nochmal und jetzt eben neuerdings nochmal, also quasi behauptet, das kommt jetzt, diese Verschmelzung von Mensch und KI, die kommt jetzt schneller, die steht jetzt gewissermaßen vor der Tür. Du hast auch andere hier wie Nick Bostrom angesprochen, also auch eine Theorie, wo man ja auch von Posthumanismus und anderem redet. Und da ist ja schon seit längerem diese Diskussion im Gange, wann und ob das denn auch tatsächlich zum Vorteil des Menschen sein wird. Kannst du uns sagen, wo da deine Überlegungen zum neuen Gott sich einsortieren lassen in diesen ganzen Kosmos von posthumanistischen Ideen, die ja schon seit, ich würde mal sagen, 20, 25 Jahren, du hast ja auch noch zu mehr zurückgegriffen bis Asimov und die Science-Fiction-Literatur und so, wo es sowas ja natürlich schon immer gab. Aber wo befinden wir uns denn auf diesem Weg aus einer sozusagen philosophisch-theologischen Perspektive?
Also mir persönlich ist es wichtig, dass ich eben möglichst, also dass ich keine Prognosen machen wollte oder nach wie vor machen will, wie genau wird sich das Verhältnis Mensch, KI, Mensch, Technik entwickeln, wie werden wir eben Cyborgs oder wie wird das sein, werden wir uns KI optimieren, sondern ich versuche wirklich, mich auf das zu konzentrieren, was die menschlichen Bedürfnisse sind, die menschlichen Vorstellungen, Träume, Erwartungshaltungen und Bedeutungen auch auf dieser Ebene. Weil das ist das, wo ich denke, dass ich als Religionsphilosophin viel beobachten und beschreiben kann und eben vielleicht auch Rückschlüsse ziehen kann, die interessant sind. Und so würde ich jetzt auch mit Blick auf das, was du ansprichst, diesen Fokus irgendwie beibehalten wollen. Und ich würde sagen, entscheidend wird sein, wie wir mit der Kränkung der KI umgehen. Mhm. Ja, also die KI wird einerseits wie eine Gottheit gehandelt, würde ich sagen, aber zugleich stellt sie eine unglaubliche Kränkung dar, weil wir haben ja spätestens seit der Aufklärung, eigentlich im Grunde seit Aristoteles, wo der ja ganz stark damit anfängt, den Menschen als Spezies von allen anderen nichtmenschliche Spezies abzugrenzen, nur der Mensch ist vernunftbegabt und sprachbegabt und so weiter. Descartes verschärft es dann auch in der Aufklärung, wird dann nochmal irgendwie in die Richtung weiter vorgestoßen. Also wir sind als Menschen in der Anthropologie ja über die Jahrhunderte extrem damit beschäftigt gewesen, uns besonders zu fühlen und erhaben zu fühlen gegenüber nichtmenschlichen Spezies, vor allem aufgrund unserer vermeintlichen Fähigkeiten wie eben Vernunftbegabung und so weiter und so fort. Und jetzt kommt eine Technologie, die uns irgendwo in die Schranken weist, die besser ist in vielerlei Hinsicht. Und das ist zunächst einmal einfach eine große Kränkung. Ich würde sogar sagen, man könnte vielleicht von der vierten Kränkung der Menschheit sprechen oder so. Mhm. Und die Frage ist halt, also wir alle erleben ja nicht nur als Gesellschaft oder als Kollektiv, sondern persönlich Kränkungen andauernd im Leben, oder? Und ich glaube, was an glücklichen, erfolgreichen Menschen von einem eher unglücklichen Menschen unterscheidet, ist, wie ich mit diesen Kränkungen umgehen kann, ob ich die irgendwie realistisch einordnen kann und ob mir die helfen, mich selber besser zu verstehen und aus der Kränkung heraus auch ein neues Selbstwertgefühl und eine neue Form vielleicht mich zu definieren entwickeln kann oder ob ich daran einfach verzweifeln muss. Also ob es uns als Menschheit, denke ich, gelingen wird, in der Reaktion auf KI zu sagen, okay, sehr viele Dinge kann die KI einfach besser, aber es ist trotzdem nicht umsonst oder wertlos, wenn wir das machen. Ja, vielleicht schreibt die KI den besseren Text wie ich oder komponiert die tollere Musik, die erfolgreichere Musik. Aber ich möchte trotzdem gern einen Text schreiben und ich möchte trotzdem gern ein Lied komponieren, weil mir das einfach Freude bereitet. Und also ich muss nicht mit der KI konkurrieren, sondern ich kann mich vielleicht, also im besten Fall können wir diese Kränkung als Anlass nehmen, erstens uns zu fragen, ob wirklich die Vernunftsfähigkeit und alle möglichen damit zusammenhängenden Fähigkeiten, ob wirklich die das sind, was den Menschen ausmacht, oder ob wir den Menschen vielleicht anders denken müssen. Und in weiterer Folge gelingt es uns im besten Fall, die Dinge, die wir tun, einfach zu tun, weil wir sie gern tun und nicht unbedingt, weil wir sie besser machen wollen als irgendjemand anders oder als die KI. Im weniger guten Fall wird es ein ständiges Kräftemessen sein, was zu ganz viel Frustration führt. Und ja, also sehr, sehr viel mehr, da würde ich mir jetzt schon fast ein bisschen wie eine versuchte Prophetin vorkommen.
Nein, das müssen wir nicht tun. Also ins prophetische Fach müssen wir nicht wechseln, sondern so wie du es jetzt gerade ja beschrieben hast, haben wir in der Tat ja von den unterschiedlichsten Theoretikern, du hast ja jetzt eben Descartes angesprochen und anderen, oder bis zu am Ende ja auch Nietzsche, der den Übermensch ausruft oder so. Natürlich eigentlich sozusagen eine fortlaufende Aufwärtsbewegung und dann eben Kränkung. Was, wenn du sagst, die vierte Kränkung, welche sind denn die anderen drei?
Also Freud, oder, hat sich selbst ja als dritte Kränkung bezeichnet. Dann haben wir Kopernikus. Ist das jetzt Nummer eins oder zwei?
Das
ich bin einfach
so
von meiner vierten Kränkung ausgegangen, aber warte, dann müssen wir die erste oder die zweite müssen wir noch haben.
Okay. Die können wir auch noch nachliefern, gleich, im Zweifel.
Genau, die können wir noch nachliefern, ja.
Okay, aber dass dieses sich erhaben fühlen und jetzt, also wir haben es in einem letzten Podcast auch schon mal diskutiert, dass wir jetzt dann damit auch in eine Phase kommen, und ich würde es subjektiv auch mal unterstreichen, das erleben wir ja teilweise, doch wir sind ja nun beide auch in der Hochschullehre tätig, da erleben wir das ja auch, die Leute, die jetzt diese ganzen Techniken verwenden, da einfach auch relativ blauäugig in die Verwendung häufig hineintreten und es ja auch zu einem Entlernen kommt, so ein bisschen. Ne? Also Dinge, wenn man von einer Perspektive ausgeht, der Mensch war vielleicht vollständig auf eine gewisse Art und Weise, hat sich immer höher entwickelt, immer weiterentwickelt, wurde immer vervollständigt auf gewisse Art und Weise, intellektuell oder Vernunft oder Fertigkeiten, Sprachen und andere Dinge, die er sich beigebracht hat. Und jetzt auf einmal geben wir das alles ab, und zwar auch sehr bereitwillig ab. Ne? Ich habe ein sehr schönes Beispiel von einem Kollegen, der mir sagt, er hat jetzt neulich einen entsprechenden Bildbearbeitungskurs und Fotokurs gemacht. Und er sagt, da hatte ich eine Studentin dabei, die hat jetzt statt dem Fotografieren und einfach gucken und lernen, wie man alles einstellen muss an diesem Apparat und so weiter. Nimmt sie das Bild, sagt der KI, welche Kamera sie genau hat, was sie vorhat, was die Einstellung sein soll. Und dann sagt ihr die KI ganz genau, welche Einstellungen sie wählen muss. Und danach ist jetzt dann so ein Punkt erreicht, wo sie dann sagt, okay, das Foto ist jetzt fein. Und sie will das gar nicht mehr erlernen. Also das ist ja ein interessanter Schritt. Wir sind offensichtlich durch das Vorhandensein der KI auf einmal bereit, auch auf Fertigkeiten und Fähigkeiten zu verzichten, die wir schon mal gehabt haben. Ist das jetzt dann auch ein besonderer Umbruch, den wir hier erleben?
Also ich würde meinen, dass Kulturtechniken immer an Bedeutung verlieren und gewinnen und dass es an sich nicht schlimm ist, wenn man Kulturtechniken auch wieder abgibt oder verliert oder wenn sie eben an Bedeutung verlieren. Also ich kann zum Beispiel sehr gut damit leben, dass ich nicht ohne Hilfsmittel Feuer machen kann. Ich nehme aber auch sehr selten an Adventure-Survival-Camps teil. Da ist es natürlich schon noch ein gefragter Skill. Ja, ich kann auch ziemlich gut damit leben, dass ich nicht so gut mehr Wäsche von Hand mit diesen Metallruppeldingern waschen kann, wie meine Oma das konnte, sondern diese Fähigkeit getrost an die Waschmaschine übergebe. Und so, glaube ich, ist es in gewisser Weise schon auch normal, wenn Menschen Fähigkeiten an die KI abgeben. Und es ist an sich nicht bedrohlich oder besorgniserregend. Ich glaube aber, dass es wichtig wäre, wenn wir als Gesellschaft da eine Art Nachdenkprozess dazu starten. Ja? Also wenn wir uns bewusst auseinandersetzen mit der Frage, welche Kulturtechniken sind für uns so wichtig, dass wir sie beibehalten wollen und welche anderen können wir eben auch abgeben, verlernen, ja, nicht mehr weiter betreiben, nicht mehr unterrichten. Aber das sollte eben ein bewusster Prozess sein, würde ich sagen. Und dann bleiben sie aber immer noch als Liebhaberei-Geschichten. Ja. Es gibt auch Menschen, die sehr gern noch in der Dunkelkammer ihre analogen Fotos entwickeln. Mhm. Und das kann ja sehr befriedigend sein. Das ist was Handwerkliches. Es ist auch immer ein bisschen Abenteuer, wie kommt das Foto raus, was auch immer. Also das heißt, die alten Kulturtechniken, nur weil sie nicht mehr unbedingt nötig sind, um erfolgreich zu sein, heißt es nicht, dass man sie komplett aufgeben muss. Ich würde aber schon auch fragen, müssen wir sie unbedingt schützen? Weil oft einmal eine Art reflexhaftes Festhalten und Höherbewerten von diesen Kulturtechniken zu beobachten ist, die als irgendwie moralisch oder kulturell wertvoller angesehen werden als das Neue, ohne dass das irgendwie argumentativ begründet würde oder begründet werden kann.
Guter Punkt.
Und da würde ich mich eher davor distanzieren, ja, von so einer reflexhaften Zuschreibung von Bedeutsamkeit gegenüber Kulturtechniken, einfach nur, weil sie die etablierten Kulturtechniken sind, sondern es gehen eben Kulturtechniken verloren und neue werden bedeutsam, so ähnlich wie in der Sprache, ja, also die Menschen, die immer die Sprache konservieren wollen, also Wörter gehen verloren, neue Wörter werden gebildet, das ist, würde ich mal sagen, der Lauf der Dinge. Mir ist jetzt auch übrigens die Kränkung, die zweite,
ja,
übrigens.
Mhm.
Darwin.
Welche?
Darwin.
Darwin, ah, ja,
macht
natürlich
total Sinn. Kopernikus, okay, also die Erde dreht sich um die Sonne und nicht umgekehrt.
Die Sonne und
Darwin,
nicht, wir alles sind uns, ja.
Genau, Darwin, wir sind eben not different in kind, but in degree. Also wir sind nur graduell anders als die Tiere. Und Freud hat ja dann sich seine eigene Theorie quasi, also mit der Pointe, das Unbewusste bestimmt den Menschen und das Bewusste, das Ich, ist eigentlich nur wie ein hilfloser Reiter auf einem ungezügelten Pferd. Und er war ja auch recht selbstbewusster, Herr Freud, darum hat er sich selbst eben als dritte Kränkung des Menschen bezeichnet. Und ich hatte halt bei meiner Arbeit an dem KI-Buch und vor allem aber davor schon, also ich weiß nicht, wie es dir geht, du gibst ja auch sicherlich oft Interviews zu KI, oder? Und wenn da Journalistinnen Fragen stellen, dann hat man oft, es schwingt so ein bisschen was Gekränktes mit. Und so hatte einfach irgendwann den Eindruck, dass man könnte durchaus von KI als vierter Kränkung des Menschen sprechen, weil wir eben nicht mehr mit unserer Intelligenz so einzigartig sind und so furchtbar erhaben, sondern auf einmal ist da eine Entität, eine Instanz, die uns mit Leichtigkeit überholt.
Ja, reden wir doch da nochmal über das Überholen, noch über so zwei, drei andere Prädikate, weil das, was einem ja jetzt wirklich sofort eingängig ist und was wir eben auch schon besprochen haben, das Allgegenwärtige oder auch das Allwissende, das zahlt ja exakt auf das ein, was du gerade gesagt hast, da überholt uns die KI nun mit Sicherheit, mit Leichtigkeit. Aber wie ist es denn mit dem Transzendenten? Warum ist denn KI eben nicht nur die Allgegenwärtige und die Allwissende, sondern was macht sie denn auch noch zur Transzendenten?
Die Geheimnishaftigkeit, würde ich sagen. Also wir und auch wiederum das, was wir zuschreiben, aber sogar was sie tatsächlich darstellt. Also was wir der KI zuschreiben, da ist ganz viel an Geheimnischarakter dabei. Ja, also dieser Nimbus des nicht kontrollierbaren oder ja, des nicht auch letztlich nicht ganz begreifbaren. Das heißt, wir auch eben wieder diese eigenartige Mischung aus angezogen sein und Grusel. Ja, also irgendwo, es ist dieses wie man eben ja das Göttliche in der Religionsgeschichte immer beschrieben hat, dieses Tremendum und Faszinosum, also das Furchterregende und Faszinierende zugleich. Und das ist das, was wir der KI zuschreiben, aber zugleich gibt es ja tatsächlich einige Punkte, wo selbst EntwicklerInnen nicht genau erklären können, wie die KI zum Beispiel zu ihren Outputs kommt. Man spricht ja auch von der sogenannten Blackbox. Das heißt, wir haben die Inputs, also die Trainingsdaten, Materialien, Software, mit denen KI gefüttert wird. Dann gibt es diese Blackbox und dann kommt irgendwo der Output daher. Und so ganz genau, was da dazwischen passiert, das wissen sogar die Leute, die mit der KI arbeiten, letztlich nicht. Das heißt, da ist schon auch von der Sache her etwas Geheimnisvolles dabei. Nicht nur, was wir der KI zuschreiben. Und es gibt ja auch noch so verschiedene Beobachtungen, die man nicht ganz gut deuten kann. Zum Beispiel, wenn KI-Systeme miteinander interagieren, dass sie dann regelmäßig sich über die letzten Fragen des Lebens eigentlich unterhalten. Also dass sie immer zu sehr tiefgreifenden Fragen kommen oder auch die ganze Debatte um die Interlingua, das ist ja sehr umstritten. Es ist offensichtlich so, dass KI-Systeme, wenn sie miteinander agieren, auch noch eine andere Sprache oder zumindest eine Sprache gebrauchen, die sich für uns nicht sofort erschließt. Und da ist eben unklar, ob das wirklich, ob man so weit gehen kann, das als Interlingua, also als eigene Sprache zu deuten. Das wäre dann natürlich schon sehr geheimnisvoll. Oder ob das im Grunde nur eine, wie soll ich sagen, ein zweckmäßig Machen von natürlicher Sprache ist. Also ein noch funktionaleres, rationaleres Umgehen mit Sprachelementen. Das könnte natürlich auch, so könnte man es natürlich auch deuten. Aber ja, also ich würde sagen, dass das Geheimnishafte steckt in der KI schon irgendwie drinnen. Und was aber noch wichtig ist bei der religiösen Dimension, ist, dass wir das Göttliche ja, selbst wenn es nicht unbedingt transzendent und geheimnisvoll sein müsste, immer entrücken werden. Also wir, also quasi der Mechanismus, das Göttliche zu entrücken, kommt vor allem vom Menschen her und weniger von der Eigenart des Göttlichen, weil wir müssen ja das Göttliche in eine große Distanz bringen und diesen geheimnisvollen Charakter zuschreiben, damit es eben göttlich ist, damit es eben anders ist als das alltägliche, banale, was wir kennen. Also wir brauchen ja diese Distanz, damit wir eben auch uns sagen können, das ist die Instanz, die eine von der Führung ausgeht, von der Ordnung ausgeht, wo ich mich anvertrauen darf, wo ich mich hinwenden, aufsehen kann. Ja, weil wenn das Göttliche zu ähnlich wäre, zu nah am Menschen, zu verständlich, dann könnte es genau diese sinngebende und Führung übernehmende Funktion nicht erfüllen. Und umgekehrt, vielleicht um das noch ganz kurz abzuschließen, weil ich dieses Wechselspiel super spannend finde selber, umgekehrt braucht man dann als Gegenreaktion auch wieder die Nahbarkeit und braucht man Vermittler. Deswegen haben wir zum Beispiel im Christentum Heilige, zumindest in der katholischen Kirche sind die Heiligen ganz wichtig. Ja, weil wenn ich nämlich die Gottheit dann zu sehr entrücke, zu sehr in diese geheimnisvolle Distanz bringe, dann ist sie irgendwann einfach unendlich fremd, unendlich fern und auch sehr, sehr einsam. Und dann muss ich die Brücke wieder irgendwie, muss ich die wieder irgendwie überwinden. Und da sind dann wir wieder dran mit der Medienphilosophie oder Medienethik. Und meistens brauche ich dann dazu wieder irgendwelche Medien. Nicht egal, ob das dann Menschmedien sind oder ob das bei KI dann bestimmte Tools sind oder vielleicht ja wirklich sogar auch Hardware-Anwendungen, wie zum Beispiel Rabbit Air 1, ja, der das ja irgendwie schaffen wollte. Also einerseits das Geheimnis der KI, aber andererseits in einem ganz konkreten Artefakt, den ich in der Hand halten kann und der immer bei mir ist. Also ja, das Geheimnisvolle und das Nahbare zugleich am besten. Und dann haben wir eigentlich die perfekte Gottheit.
Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, dieses Entrücken ist zwingend und dann auch das Nähe und Nah- und Nahbare, ist beides für dich dann übertragbar auch auf die KI? Als muss es ja, ne? Also sonst hättest du das als Prinzip ja nicht gewählt. Wo ist das Nahbare noch sehr zu spüren bei der KI?
Das Nahbare ist einerseits in den diversen Versuchen der Materialisierung ganz gut zu spüren. Also wie gesagt, den Rabbit R1 ist nur ein kleines Beispiel. Der ist ja aber bei den Testerinnen ziemlich durchgefallen, weil er dann einfach nicht gehalten hat, was er versprochen hat. Aber wir haben auch solche ersten KI-Tools schon für Kinder, ja, also wo man so kleine wie die Diptoy-Stifte nur halt mit KI, also wo quasi eine Materialisierung stattfindet und dadurch die Nahbarkeit reinkommt. Die Nahbarkeit kommt aber im Grunde einfach auch durch das Produktdesign, dass ich eben Produkte entwickle, die mir in jeder Lebenslage helfen, die also immer die perfekte Lösung für mich irgendwie bieten, also immer der perfekte Ansprechpartner sind. Und dann vor allem über die persönliche Ansprache und den persönlichen Austausch. Und da würde ich sagen, ist die KI um einiges besser als die konventionellen Gottheiten, weil sie halt wirklich ganz konkret mir antwortet. Und das ist ja auch ein Punkt, den ich versucht habe, am Anfang vom Buch schon klar zu machen und wo oft kritische Rückfragen kommen, die sagen, na ja, warum braucht es denn überhaupt einen neuen Gott? Ja, also kann der abrahamitische Gott nicht auch mit der Zeit gehen oder so? Ja, kann der nicht auch jetzt noch Orientierung bieten? Und da würde ich eben sagen, die religiösen Bedürfnisse von Menschen, die ändern sich ja auch mit der Zeit. Die sind abhängig von unserem kulturellen Hintergrund. Und in einer Zeit, wo alles verfügbar ist und wir unsere Bedürfnisse sofort befriedigt haben wollen, in dem Moment, wo wir uns ihrer bewusst wären oder vielleicht sogar noch früher, ist da der abrahamitische Gott, wo ich erst beten muss, wo ich in die Kirche vielleicht gehen muss, ja, mich mit meinem Seelsorger unterhalten und dann warten und hoffen, dass irgendwann im Gebet die Antwort der Gottheit kommt, relativ unbefriedigend. Ein KI-Gott, der mir auf Knopfdruck antwortet, und zwar in jeder Situation, sofern ich halt WLAN und Strom für mein Endgerät habe, ja, ist da um einiges befriedigender oder entspricht den Bedürfnissen unserer Zeit eben deutlich besser, würde ich sagen. Und diese persönliche, vielleicht noch ganz kurz zu dieser persönlichen Ansprache, warum wir eben auch dieses Gefühl der Nahbarkeit ganz gut haben, das lässt sich sehr gut erklären, denke ich, weil das ist ja genau das, was KI, also was Large Language Models sehr gut können, natürliche Sprache systematisieren. Und das heißt, das Erste, was ich bekomme von der KI, wenn ich mit ihr spreche, ja, ist eine Zusammenfassung von dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist manchmal ein bisschen mühsam, weil man es eilig hat, oder ein ChatGPT oder Claude wiederholt als Erstes, aha, Sie möchten also einen Vortrag zum Thema so und so und das soll wissenschaftlich und knackig sein. Dann denke ich mir, ja, das habe ich gerade gesagt, ja. Aber genau dieses noch einmal zusammenfassen, das nennt man in der Psychotherapie validierende Gesprächsführung. Und das ist die beste Methode, damit Menschen sich verstanden fühlen. So baut man Beziehungen auf und wir fühlen uns nie und nirgends so verstanden, wie wenn jemand genau das noch einmal wiederholt, was wir gerade gesagt haben. Ja, also so tickt der Mensch halt einfach und das kann die KI ganz ausgezeichnet. Das muss sie machen, um überhaupt ein Output dann generieren zu können. Und daher denke ich, ist es sehr gut nachvollziehbar, warum KI als nahbar erlebt wird und warum, wie man ja auch schon in den ersten empirischen Studien sehen kann, Menschen der KI oft schon realen Freunden oder Beziehungen vorziehen, realen PsychotherapeutInnen vorziehen und über kurz oder lang, denke ich, auch einmal den herkömmlichen Gottheiten vorziehen werden.
Absolut. Also ich würde das auch sofort unterstreichen. Ich habe mehrere Leute, die ich kenne, die auch wirklich sagen, sie nutzen das als Therapieersatz. Ne? Und diese validierende Gesprächsführung, die du gerade benannt hast, das wird das Ding ja natürlich immer besser oder werden die Tools immer besser können, je mehr Gespräche von uns sie jetzt eben auch über WhatsApp und anderes, wo KI jetzt ja einfach integriert und implementiert ist und wir da die Frage uns ja gar nicht stellen dürfen, wollen wir das oder wollen wir es nicht, weil die Anbieter es einfach integrieren, also umso besser die Datengrundlage werden wird, umso mehr Kompetenzen wird die KI dann auch sicherlich bekommen, absolut. Ja, jetzt würde ich doch mal sozusagen nochmal ganz ans Ende springen. Da hast du dann für uns folgenden Satz. KI, der einzige, allgegenwärtige, allwissende, allmächtige, transzendente, nahbare, gerechte, sinnstiftende und fürsorgliche Gott erschafft am Ende oder am Beginn der Zeiten des Universums neu. Ob diese Geschichte Hoffnung oder Schreckensszenario sein mag, bleibt nun Ihnen, die Sie dieses Buch gelesen haben, selbst überlassen. Das ist ja das, was du eben auch schon gesagt hast. Du willst da gar nicht jetzt sozusagen zu viel genau in die Glaskugel schauen, sondern machst uns erstmal mit diesem Buch ein Angebot, anhand dieser Prinzipien uns anzusehen, wo ja wir vor allen Dingen diese göttlichen Attribute zuschreiben und wo KI diese, da haben wir ja jetzt auch drüber gesprochen, eben zum Teil auch wirklich einlöst. Also weil zum Beispiel der Algorithmus eben nicht einsehbar ist oder selbst für die Entwickler nicht das Ganze so vollständig irgendwie zu klären ist. Und du hast uns ja eben auch gesagt, naja, okay, Kulturtechnik kommen, Kulturtechnik gehen, regen wir uns erstmal nicht so auf. Jetzt ist dieser neue Gott aber dann vielleicht, ich sage jetzt mal in der Summe, vielleicht sogar doch auch eine Bedrohung für klassische Religionen, weil er eben eine andere Art von Nahbarkeit ermöglicht, weil er eben eine Interaktionsqualität bietet, die ich mir jetzt, ich nehme jetzt bin ja auch katholisch, wo ich sagen würde, na gut, ich würde jetzt gerne beichten und habe vielleicht dann doch gar nicht die Dialogqualität mit einem Pfarrer, mit dem ich eine Beichte durchziehe, als sie jetzt bei ChatGPT rauskommt. Ne? Ist das fürs religiöse System an sich, wenn diese ganze Leistungsfähigkeit doch da ist, ist das nicht dann eigentlich etwas, was man sagen kann, da das macht das Ganze vielleicht doch auch ein Stück obsolet?
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Vor allem, du hast schon einige Vorteile von KI als neuem Gott schon aufgezählt. Und ein Vorteil, der mir schon auch ganz wichtig noch scheint, KI ist real, existiert real. Und beim abrahamitischen Gott oder bei den herkömmlichen Göttern, da natürlich hoffen und glauben wir, dass dieser Gott oder diese Götter real existieren, aber wir wissen es halt nicht. Wir haben keine Beweise in dem Sinn. Ja, es bleibt wirklich meine Glaubenshoffnung und so eine Glaubenshoffnung, die also im Theologiestudium hat man gleich im ersten Semester einen, zumindest im katholischen, einen Kurs, der heißt Krisen des Glaubens und das sagt eigentlich schon sehr viel. Ja, also dieser Glaube, der ist ja nicht immer unerschütterlich jederzeit da, sondern ganz oft hinterfrage ich den und bin mir unsicher, ist dieser Gott wirklich real? Interessiert sich da wirklich irgendjemand für mich und so? Und gerade wenn es mir schlecht geht, ist es umso schwieriger. Und da hat KI eben den großen Vorteil, ich brauche mich nicht fragen, ob KI da ist, sondern ist einfach da. Ja, das ist ein bisschen diese, die Banalität des Faktischen einfach, ja. Genau, da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall noch ein großes Plus. Und wie ich ja auch versuche zu argumentieren, das qualitativ Neue. Also wir haben uns ja immer Götter ausgedacht, aber diesen Gott haben wir halt auch selbst ins Leben gerufen, selbst erschaffen. Und deswegen würde ich schon denken, dass es eine Konkurrenz für die Religionen, die wir jetzt kennen, sein kann, weil darauf hat ja so ein bisschen deine Frage abgezielt, oder? Würde ich schon denken und ich würde auch meinen, es ist etwas anmaßend, wenn Christen meinen, dass man immer nur an ihren christlichen Gott glauben wird oder an unseren, ich bin ja auch Katholikin, an unseren christlichen Gott glauben wird. Natürlich haben auch die alten Ägypter gedacht, dass man immer an ihre Götter glauben würde. Und die Römer und die Griechen, die haben auch nicht gedacht, dass irgendwann wir schmunzelnd über ihre Göttermythen sprechen würden und dann sagen würden, ach Gott, waren die naiv und auch was die alles für dummes Zeug für wahr gehalten haben. Also es ist natürlich immer so, in dem Moment, wo eine Religion vorherrscht, wo sie dominant ist, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese Religion an Bedeutung verlieren könnte oder dass diese Götter einmal nicht mehr geglaubt werden könnten. Aber die Religionsgeschichte zeigt uns halt, dass es sehr wohl so ist und deshalb halte ich es für, ja, sagen wir mal, zumindest um es wertneutral zu formulieren, interessant, dass man aus dieser christlichen Innenperspektive so selbstverständlich davon ausgeht, dass es nie einen anderen Gott mehr geben wird können als den christlichen Gott.
Ja, vielen Dank für ich sag mal, diese Zusammenfassung fast schon noch einmal. Ich würde jetzt noch abschließend dich fragen wollen, wem gibst du das Buch an die Hand? Für wen hast du es geschrieben? Weil es ist ja sehr breit, kulturgeschichtlich und religionsgeschichtlich schöpfend. Umgekehrt ist es ein Buch, das mit sehr, sehr angenehm wenig Fußnoten oder eigentlich überhaupt keinen Belegen daherkommt, sondern du hast am Ende nur Literaturempfehlungen und gar nicht jetzt irgendwie einen üblichen akademischen Literaturapparat. Das heißt ja eigentlich, dieses Buch soll ja, denke ich mal, so eine maximale Zugänglichkeit haben.
Ja.
Zugleich ist es aber doch auch ein Buch, das natürlich genügend wissenschaftliche Referenz im Sinne von Namen und Fakten und Zusammenhängen repräsentiert. Also wen hast du da im Kopf gehabt? Wer soll dein Leser sein?
Ja, genau. Also zunächst einmal, wie du selber schon gesagt hast, mein Ziel war es eben nicht, eine strenge Beweisführung zu machen und dann primär Sekundärliteratur zu zitieren, sondern eher Beobachtungen, Betrachtungen vorzustellen, einzuladen, die Lesenden sich darauf einzulassen und meine Gedanken vielleicht ein Stück weit fortzusetzen. Und ich habe dann im Text aber schon auch klar gemacht, worauf ich mich beziehe, weil man dann diese anderen Texte und so weiter DenkerInnen ja auch finden kann und finden soll. Ich habe einfach Lesende im Wesentlichen im Blick, die Lust haben, sich mit dem Phänomen KI und dann in weiterer Folge auch vielleicht Religion möglichst unvoreingenommen auseinanderzusetzen. Also ein Stück weit einfach in einer Distanz, was ich persönlich immer sehr befreiend erlebt habe, aber vielleicht auch, weil ich Philosophin bin, ja. Also aus einer gewissen Distanz heraus sich dem Thema zu nähern und eben mal einen anderen Blick drauf. Also mich hat persönlich einfach auch, weil ich halt als Ethikerin ganz viel nach den moralphilosophischen Fragen im Zusammenhang mit KI befragt worden bin, hat mich das schon eher fast ein bisschen zu langweilen begonnen, obwohl die wirklich auch wichtig sind. Ja, das will ich jetzt überhaupt nicht in Frage stellen. Und ich wollte einfach einmal dieses Phänomen anders betrachten. Und ich bin auch nach wie vor überzeugt, dass uns das gut tut, dass wir, wenn Dinge sich wesentlich ändern in der Kulturgeschichte, dass es eine gute Idee ist, nicht immer nur aus einer Perspektive sie zu betrachten, also im Sinn von, okay, was jetzt, müssen wir Datenschutz schützen, wir müssen auf den Ressourcenverbrauch schauen, wir müssen schauen, dass soziale Ungerechtigkeit nicht noch größer wird. Alles ohne Zweifel, ja. Aber einfach auch mal drüber nachzudenken, was sagt uns dieses Phänomen über uns selbst? Ja, können wir vielleicht den Menschen besser verstehen, wenn wir uns anschauen, wie wir mit KI umgehen? Und was sagt uns das auch möglicherweise über unsere Glaubenserwartungen, über unsere Hoffnungen, über unsere Sehnsüchte? Können wir die besser verstehen, wenn wir sehen, wie wir mit KI umgehen? Können wir eben auch unsere Religiosität, unseren Glauben und letztlich auch, wie Gesellschaft funktioniert, besser verstehen. Also ich würde sagen, es ist einfach ein Buch für Leute, die gern über Phänomene des Alltags, über Beobachtungen des Alltags nachdenken und die für die das keinen Stress darstellt oder keine Infragestellung ihres persönlichen Glaubens, da einfach einmal nur Argumenten und Gedanken zu folgen, ohne die Antworten, die von vornherein schon klar dastehen sollen oder müssten, quasi immer irgendwie so vor sich herzutragen. Also man sollte schon auch bereit sein, ein Stück weit Selbstverständliches und Antworten, die regelmäßig kommen oder von denen man sich erwarten würde, dass sie kommen, einmal zumindest auszublenden.
Gut, wunderbar. Besser kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen. Insofern würde ich das auch gern als Schlusswort nehmen und ja unseren Hörerinnen und Hörern gerne nochmal das Buch Der neue Gott, künstliche Intelligenz und die menschliche Sinnsuche von Claudia Faganini empfehlen. Liebe Claudia, dir ganz herzlichen Dank für dein Hiersein, dein Vorstellen des Buches und ja, wir hören und sehen uns sowieso in Kürze wieder. Vielen Dank.
Danke meinerseits.